Schon wieder Dienstag, schon wieder Kreisab auf Sportradio 360. Hallo zu unserem kleinen Handball-Podcast und wir haben wieder einen neuen Gast, nämlich Merle Schark von den Kieler Nachrichten. Hallo Merle.
Hallo.
Und ich begrüße auch Christian Stein von Handball World. Guten Morgen.
Hallo in die Runde.
Ja, fangen wir direkt mal im Norden an. Merle, du bist in Kiel gewesen. Der THW hat gegen den SC Magdeburg gespielt und sich gerade in der ersten Halbzeit ja enorm schwer getan. Was hat denn Magdeburg da so gut gemacht und was hat der THW so schlecht gemacht?
Ja, Magdeburg hat wie ja schon im Hinspiel. Ja, die entwickeln sich so langsam zum THW-Schreck, hat man das Gefühl. Genau das gemacht, was der THW offenbar so gar nicht mag. Nämlich die eigenen Angriffe lange ausgespielt, dann auch immer noch ja das Glück oder das Können gehabt, das Tor zu machen. Hat die Kieler damit ziemlich entnervt. Und ja, der THW selbst hat dann irgendwie kein richtiges Gegenmittel gefunden gegen eine gute, aggressive Magdeburger Abwehr. Und auf einmal ja, lagen sie dann tatsächlich mit 4 Toren, 5, glaube ich, zwischendurch sogar zu Hause zurück. Da kam natürlich dann auch entsprechend Unruhe auf. Das ist der Kieler nicht gewohnt. Ja, und am Ende haben sie sich tatsächlich über ein Unentschieden gefreut.
Da gab es sogar zwischendurch mal Schiri, Schiri, Hahaha, Sprechchöre, also ein bisschen 80er Jahre in Kiel. Nach der Pause hatte man ja dann den Eindruck, dass das Spiel kippen würde. Warst du überrascht, dass Magdeburg dann noch so gut dagegen gehalten hat und nicht komplett auseinandergebrochen ist, wie das ja so viele Gegner tun, wenn sie vielleicht mal in Kiel eine gute Anfangsphase haben?
Ja, das ist ja das, was man als Kieler und als ja, THW-Fan, was alle da gewöhnt sind, dass Kiel dann immer noch ein Mittel findet. Sah ja wirklich auch so aus, aber ja, Magdeburg hat sich einfach nicht einschüchtern lassen, munter weitergekämpft und ja, überrascht nicht wirklich. Also man weiß ja, dass man mit Magdeburg eine kampfstarke Mannschaft kommt, die auch Handball spielen kann. So ist es ja nicht. Aber dass ja, dass Kiel sich zu Hause Punkte abluchsen lässt, ist natürlich trotzdem immer eine Überraschung.
Jetzt hat Kiel ja nur eines der letzten 3 Spiele in der Bundesliga gewonnen. Hattest du in der Halle das Gefühl, dass einzelne Spieler vielleicht ein bisschen müde sind? Philipp Biecher wirkt irgendwie aus meiner Sicht ein wenig überspielt, hat ja auch nur 6 von 16 Würfen getroffen.
Ja klar, also die tanzen zwar nur noch auf 2 Hochzeiten, aber trotzdem haben sie ein enormes Spielpensum. Von daher sind die auch irgendwo müde, aber das ist eigentlich keine Ausrede. Das hat auch Philipp Biecher nach dem Spiel selbst gesagt. Sie müssen da einfach schlauer spielen, sagte er. Und daran lag es wohl gestern.
Christian, ich nehme an, du hast das Spiel auch gesehen, wie ich dich kenne. Wie würdest du denn die aktuelle Kieler Form einschätzen, auch in Bezug auf das Meisterschaftsrennen? Die Tendenz ist klar, im Moment läuft es nicht so wunderbar. Es ist ein bisschen saft- und kraftlos irgendwie.
Ja, also das, was man früher ja hatte, dass die Tordifferenz noch so ein Extrapunkt ist, den man in der Tabelle hat, das haben die Kieler jetzt auch nicht mehr. 2 Punkte Vorsprung auf die Löwen. Man muss noch nach Mannheim in der Meisterschaft. Von daher, das Meisterschaftsrennen ist jetzt völlig offen. Also wenn die Löwen das Spiel zu Hause gegen Kiel gewinnen, dann wären sie ja virtuell im Titelrennen vorne.
Ein Wort auch noch zu Philipp Biecher, beziehungsweise in dem Zusammenhang auch zu Wael Jallouch. War der einfach von uns gnadenlos überschätzt zu Beginn oder sind wir da zu ungeduldig, wenn wir erwarten, dass er da zumindest mal etwas Entlastung von der Bank bringen kann? Denn das tut er ja im Prinzip im Moment nicht.
Ja, das stimmt. Der ist einfach jung und braucht offenbar noch Zeit, aber ich glaube nicht, dass der THW den geholt hat, damit er jetzt sofort den Philipp Biecher ersetzen kann für ein paar Minuten. Das hat
Also
man ja in Kiel häufig gesehen, dass Spieler, die neu gekommen sind, ob es nun Kim Andersson war, ob es nun Marco Wien war, dass sie immer ein bisschen Zeit gebraucht haben und Jalous ist nun sehr jung und noch sehr fremd in diesem Land vielleicht auch. Und ja, der braucht wohl einfach ein bisschen Zeit. Klar, das ist in dieser Situation unglücklich, wenn Philipp Biecher ja dann einen gebrauchten Tag erwischt. Aber ich glaube, dem kann man noch ein bisschen Zeit geben.
Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung, aber meines Wissens habe ich gesagt, dass man Jalous mindestens ein halbes Jahr muss man ihm einfach die Zeit geben, um anzukommen. Es ist halt ein neuer Kulturkreis für ihn. Er ist die Liga überhaupt noch nicht gewohnt, beziehungsweise das Niveau einer vergleichbaren Liga. Dazu kommen natürlich dann auch so Ausfälle wie jetzt Rasmus Lauge einfach, von dem man vielleicht hätte mehr erwarten können, dass er diese Rolle der Entlastung von Jicha vielleicht übernimmt, als das Jalous machen müsste. Also von daher, das war natürlich ein Wagnis, was der THW eingegangen ist, aber die Stärken von Jalous sind doch deutlich mehr in der Wurfkraft, als es bei einem Tausendsachser wie Jicha ist, der halt im zentralen Rückraum dann agieren kann, der dann notfalls am Kreis irgendwie seine Impulse setzt. Also da, ja, das ist einfach ein Spieler, Jicha, der ist offensiv ganz, ganz weit vorne und den kann ein Yalouf nicht 1:1 irgendwie mal ersetzen und von daher, ja, er muss seinen Beitrag leisten, aber man kann nicht von ihm verlangen, dass er jetzt irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holt, wie das im letzten Jahr dann Daniel Nassis getan hat.
Also ich sag's mal so, die ein oder andere kleine verbale Provokation in deine Richtung musst du hier schon aushalten. Du kannst ja nicht immer recht haben, in unserer kleinen Handballsendung wäre ja noch schöner, aber ich möchte auf der anderen Seite auch mal Magdeburg loben, ja. Die Deckungsleistung war bärenstark, Hut ab. Ich nehme an, da stimmst du mir zu als alter Defensivspezialist.
Ja, also es hat sich letztendlich mal wieder gezeigt, man darf sich nicht auf das Spiel des THW einlassen, sprich hohes Tempo und wer am schnellsten irgendwie knallt, gewinnt am Ende die Partie, sondern man hat gesehen, dem THW kommst du am besten mit einer sehr körperbetonten, aggressiven Deckung bei, entsprechend die Geduld, die man dann auch entsprechend braucht, hinten wie auch vorne. Ja, das sind die Erfolgsfaktoren, wie man den THW knacken kann.
Wir wollen, Merle, wenn wir schon eine THW-Expertin mit dabei haben, mal ein wenig über den Umbruch sprechen. Und zwar nicht auf dem Spielfeld, sondern auch abseits des Spielfeldes. Ich meine, der Fall Uwe Schwenker ist ja schon zur Genüge diskutiert worden. Da wollen wir auch gar nicht drüber weiter sprechen. Letztes Jahr kam auf jeden Fall Stefan Adam. Der war dann keine 12 Monate später schon wieder weg. Markus Alm hat da auch schon recht schnell die Position im Hintergrund irgendwie gewechselt. Es scheint alles sehr ungeordnet zu sein. Wie erlebt man denn das aus nächster Nähe? Ist der THW überhaupt so professionell, wie es ein Rekordmeister sein sollte?
Ja, das ist die große Frage. Schwenker war natürlich der große Allmächtige, der alle Geschicke gelenkt hat und überall seine Verbindungen hatte und jetzt ist er dann weg. Wir hatten ja zwischendurch auch noch Ulrich Behrath als Geschäftsführer, der ja auch relativ lang und klanglos damals mit der Begründung Burnout dann abtrat. Ja, generell hat man so das Gefühl, dass all die so ja nicht in dem Kieler Klüngel groß geworden sind und hier jetzt die viele Handballtraditionen mitgeprägt haben, dass die es tatsächlich ziemlich schwer haben, da in diesem Verein Fuß zu fassen. Elbert als Geschäftsführer hat es dann ja bisher sich gehalten, aber Stefan Adam hat ja wohl, ja, die offizielle Erklärung war ja, man hätte unterschiedliche Vorstellungen bezüglich der Weichenstellung des THW Kiel. Woran es dann genau lag, lässt sich schwer sagen, aber ja, auch er war ja einer ohne Stallgeruch sozusagen.
Böse Stimmen sagen ja irgendwie, Uwe Schwenker ist der Uli Hoeneß des Handballs. Aber gut, das wollen wir jetzt auch nicht weiter thematisieren. Kommen wir mal langsam zu den Verfolgern. Flensburg hat souverän gewonnen, die Rhein-Neckar-Löwen auch ohne Probleme. HSV hat mich wie immer nicht sonderlich überzeugt, aber sie haben trotzdem gewonnen. Jetzt sag mir mal, Christian, wie geht das? Irgendwie sprechen wir jede Woche darüber, was in Hamburg alles nicht rund läuft, aber trotzdem sind sie oben mit dabei. Sind wir zu kritisch?
Naja, also zum einen muss man ja auch mal betonen, dass der HSV immer noch einen der Top-Etats auf die Beine bringt. Da muss man auch entsprechende Ansprüche haben an diese Mannschaft. Ja, und letztendlich, ich meine, wir können jetzt mal gucken, wie viel Etat hat der HSV und wie viel Etat hat der THSV Eisenach. Da ist ein Heimsieg mit 4 Toren, das ist wohl das, was man, ja, nicht mehr als eine Pflichtaufgabe, also Da sollte man jetzt nicht irgendwie großartig in Jubelstürme ausarten. Das ist das, was man ja wohl von der Mannschaft erwarten kann.
Da sagst du es. Pflichtaufgabe. Apropos Pflicht, gutes Stichwort. Wir müssen eine kurze Pause machen. Zeit zum Durchschnaufen. Wir sind aber gleich zurück und sprechen dann unter anderem über den TBV Lemgo, den Abstiegskampf und den Europapokal. Also dranbleiben. Zurück bei Kreisab Handball auf Sportradio 360 und ich spreche nach wie vor mit Merle Schark von den Kieler Nachrichten und Christian Stein von Handballworld und wir wollen mal zu einem Club kommen, über den wir hier bisher eher selten gesprochen haben, nämlich den TBV Lemgo. Wie weit ist denn Lemgo weg von der grauen Maus der Bundesliga, Christian? Irgendwie so, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes da.
Ja, also ich finde, dass man mit der Punktausbeute denke ich mal, durchaus zufrieden ist. Also, dass man derart wenig mit dem Abstieg zu tun hat, das hätte man angesichts des jungen Kaders, den die Lemgoer da ins Feld schicken, vielleicht nicht unbedingt vor der Saison erwartet.
Siehst du Perspektiven für den TBV, zumindest auf absehbare Zeit mal wieder den Europapokal anzupeilen? Weil ich meine, wenn wir uns mal 10, 15 Jahre zurückerinnern, da war der TBV ja in Europa Dauergast.
Ja, und wenn ich mich mal zurückerinnere an die 80er und 90er Jahre, da spielten Mannschaften wie Essen, Großwaldstadt und Gummersbach eine ganz gute Rolle. Also man muss sagen, im Moment ist der TBV Lemgo auf einem klaren Konsolidierungskurs wirtschaftlich gesehen. Und solange das der Fall ist, muss man einfach sagen, da muss man mit dem zufrieden sein, was man momentan hat. Letztendlich war die Situation beim TBV in den vergangenen Jahren sehr angespannt wirtschaftlich. Es müssen Einsparungen im großen Stil vorgenommen werden und das wird man jetzt erstmal tun müssen. Da wird man sich auch ein paar Jahre lang eher in der unteren Tabellenregion aufhalten. Und wenn das alles abgetragen ist, ja, dann wird vielleicht auch mal wieder die Möglichkeit gegeben sein, letztendlich sich nach oben zu orientieren. Gefahr ist natürlich, dass jetzt da in Ostwestfalen der TuS in Lübbecke wirtschaftlich vielleicht in den kommenden Jahren ein bisschen dran vorbeizieht am TBV und da vielleicht eher die erste Kraft in Ostwestfalen ist.
Jetzt hast du es schon angesprochen, in der Nähe gab es ja einen Klassiker, Nettelstedt hat Minden mit 30 zu 29 geschlagen und damit gehen wir Stück für Stück nach unten in die Tabelle und kommen auch zu einem weiteren Schlüsselspiel für den BAC und auch für Frisch auf Göppingen. Knapper Auswärtssieg für Frisch auf, Merle. Nicht weiter überraschend oder hättest du eher gedacht, dass der BAC jetzt nach dem Sieg letzte Woche in Balingen irgendwie nachlegt?
Ja, hätte man vermuten können, aber ich meine auch, Göppingen braucht Punkte und dass die kämpfen können, weiß man ja nun auch. Von daher auch, dass keine große Überraschung.
Christian, würdest du da Merle zustimmen, was das angeht?
Ja, es ist natürlich immer, also das Spiel hätte so oder so rum ausgehen können. Ich denke mal, wenn man es auch am Ende Ergebnis sieht, es sind am Ende zwei Tore Unterschied gewesen. Das zeigt ja, dass die beiden Mannschaften grundsätzlich auf Augenhöhe auch irgendwo sind. Von daher, ja, beide haben so einen etwas wechselhaften Saisonverlauf. Also beim BAC hätte dieser Sieg in Balingen vielleicht noch ein bisschen mehr Euphorie auslösen können und ja, das hätte so oder so ausgehen können letztendlich. Göppingen ist mit Sicherheit auch eine Mannschaft, wo wir gesagt haben, die gehören eigentlich vom Kader her nicht da unten rein. Ja, von daher war es nicht überraschend, dass sie jetzt da auswärts gepunktet haben, aber der BAC hätte das durchaus genauso gut schaffen können. Also von daher ja, keine Überraschung, aber.
Was sagt denn dein Bauchgefühl? Balingen oder der BHC? Oder vielleicht doch Minden? Weil die haben mit dem HSV zwar nur noch ein Top-Team als Gegner, aber auch ein sehr undankbares Restprogramm und über die redet im Moment niemand als Abstiegskandidat, weil sich eben alle so auf Balingen und den BHC konzentrieren.
Ja, also Minden, Gummersbach mit einem Punkt vor dem BHC sind mit Sicherheit auch noch nicht alle Abstiegssorgen los, genauso wenig wie Göppingen. Die muss man alle irgendwo nochmal auf dem Zettel haben. Aber klar, die schlechtesten Karten im Moment hat Balingen noch. Also das ist dann wirklich, muss man wirklich aktuell so sehen, dass Balingen da auch aufgrund seiner Tordifferenz natürlich in großen Abstiegssorgen ist.
Also legst du dich jetzt hiermit auf Balingen fest, weil da würde ich dann vielleicht in ein paar Wochen nochmal drauf zurückkommen.
Ich müsste mich mal ausgiebig alle Restprogramme irgendwie dieser.
Nee, das geht nicht. Das geht
dieser Vereine anschauen, dann würde ich mich endgültig festlegen, aber aktuell sehe ich doch wirklich Balingen schlecht im Rennen.
Merle, ist auch bei dir Balingen da der Abstiegskandidat Nummer 1? Also Eisenach und Emstetten sind ja weg, ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Ja, ich als Frau vertraue mal auf mein Bauchgefühl und brauche kein Restprogramm und lege mich auf Balingen fest.
Okay, gut, alles klar. Auch da komme ich vielleicht in ein paar Wochen nochmal drauf zurück. Lass uns ein wenig über den EHF-Pokal sprechen. Ich weiß, in Kiel kennt man diesen Wettbewerb quasi gar nicht mehr, aber es gibt ja noch zwei deutsche Teams, die beide noch gute Chancen haben. Die Füchse Berlin haben gewonnen und brauchen jetzt noch einen Punkt aus dem Spiel gegen Chambéry und würden dann vor heimischer Kulisse das Final vorspielen. Irgendwie bekommt das aber keiner mit neben dem großen Bruder Champions League, oder täuscht mich da das Gefühl?
Ja, das Gefühl habe ich tatsächlich auch, wobei die Füchse tun ja nun alles, um in den Medien ein bisschen präsenter zu sein und gerade auch dieses Finalturnier in Berlin ist, glaube ich, eine große Chance, auch für diesen Wettbewerb ein bisschen mehr Präsenz zu erreichen. Und ja, gerade für die Füchse ist natürlich ein großer Ansporn, vor eigenem Publikum so ein Turnier spielen zu können. Von daher denke ich, werden sie das auch klar machen.
Christian, gucken wir mal auf Hannover. Die haben sich ihre Chancen noch offen gehalten, knapp gewonnen gegen Ademar Leon. Glaubst du, dass sie den Sprung zum Final Four noch schaffen? Ich bin eher skeptisch.
Gut, wenn sie es schaffen wollen, dann müssen wir natürlich jetzt am kommenden Wochenende in Lund gewinnen und sie praktisch für diese Heimniederlage zum Auftakt revanchieren. In Lund zu spielen wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, aber ganz klar, es helfen jetzt nur noch 2 Siege. Wenn sie die schaffen, dann wären sie bei 7 Punkten. Dass man damit trotzdem ausscheiden kann, hat ja unlängst der THC bewiesen. Also von daher, die Chancen sind nicht gut für Hannover, aber klar, sie sind noch vorhanden.
Aktuell sieht es ja so aus, als wären Montpellier und Szeged mit dabei, zumindest dann sportlich sehr, sehr hochwertig, so viel steht fest. Kurze Pause nochmal, wir sind gleich zurück und sprechen dann über das, was im Frauenhandball los war. Willkommen wieder zurück bei Kreisab Frauenhandball, ist jetzt unser Thema. Und bevor wir da zum Sportlichen kommen, Skandalurteil im Fall Milena Knezević, würde ich sagen. 2 Spiele Sperre nach dem Kopfstoß gegen Anita Görbitz bedeutet, im Finale könnte sie wieder mit dabei sein. Christian, komplett unverständlich, oder?
Ja, also da muss man sich wirklich fragen, was da für ein Signal von der EHF ausgesendet wird, wenn derartiges Vergehen mit 2 Spiele Sperre bestraft wird. Ich glaube auch nicht, dass man der Spielerin großartig einen Gefallen tut, wenn sie bei einem möglichen Finale Buducnost gegen Győr dann in Budapest auflaufen soll. Aber ja, also absolut unverständlich. Selbst 3 Spiele Sperre hätte sich lächerlich angehört. Man hätte es, glaube ich, irgendwie über einen gewissen Zeitraum definieren müssen. Und ja, welche Gedanken die EHF dabei hatte, dass sie das auf dieses geringe Strafmaß reduzieren ließ, das ja, da müsste man mal die Urteilsbegründung lesen. Da kann man nur spekulieren. Knezević hatte sich öffentlich für die Aktion bei Anita Görbitz entschuldigt. Aber ja, ist für mich trotzdem kein Grund, die Strafe derart gering ausfallen zu lassen.
Macht's auch nicht rückgängig und macht's nicht besser. Merle, hast du die Szene gesehen? Was hältst du von dem Urteil?
Die Szene habe ich jetzt nicht gesehen, aber ja, ich schließe mich da Christian an. Also Unsportlichkeiten haben Sport nichts zu suchen und dann muss die EHF auch die entsprechenden Signale senden und dann eine höhere Strafe aussprechen.
Wobei, wenn ich ehrlich sein soll, irgendwie freue ich mich dann schon drauf, sollte Budućnost Podgorica im Finale eventuell gegen Győr spielen, wenn die ganze Halle Knezević dann auspfeift, kommt mal wenigstens was Pfeffer in die Bude. Gegen den THC wird sie ja auf jeden Fall nicht spielen, denn leider, leider hat am Ende ganz wenig gefehlt zur großen Sensation. Wie ärgerlich ist das, Christian?
Ja, das ist natürlich eine großartige Chance gewesen für den THC. Und klar, 7 Punkte sind aller Ehren wert. Da kann man als Bundesligist stolz drauf sein, dass man eine derartige Ausbeute in der Champions League erreicht hat. Ist dann immer letztendlich die Frage, wo hat man es liegen gelassen? Welche Umstände waren daran schuld? Ja, also gerade die Partie gegen Vardar Skopje, da waren ja auch nicht alle mit der Leistung der Referees einverstanden, was da in der ersten Halbzeit letztendlich aus Sicht des Thüringer HCs gepfiffen wurde. Und ja, es ist eine schwierige Sache. Letztendlich muss man aber stolz sein, dass man derart gut abgeschnitten hat in dieser Champions League Hauptrunde. Also ja, das beste deutsche Ergebnis seit Jahren eigentlich geholt. Und man muss da einfach auch mal die Realität sehen und sehen, dass in Deutschland, ich sage das ja immer so provozierend, Halbamateure spielen, während es in den anderen Vereinen, mit denen man sich da duelliert, im Großen und Ganzen Profimannschaften sind.
War das denn jetzt die einmalige Chance, die man verpasst hat, wenn man sieht, wie manche Vereine jetzt schon wieder aufrüsten und dass der THC mit Anja Altus ja auch eine Schlüsselspielerin verliert?
Ja, es wird interessant sein, ob der THC in den kommenden Jahren da letztendlich nochmal so eine Rolle spielen kann, wie in dieser Saison. Ich glaube, der Wettbewerb wird ja in der kommenden Saison reformiert. Es wird ja ein Viertelfinale dann nochmal als Zwischenstufe eingeführt vor dem Final Four, sodass sich mehr Mannschaften aus der Hauptrunde letztendlich qualifizieren. Und ja, in so einem K.O.-Spiel ist dann alles möglich. Also eine einmalige Chance wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein, aber es wird schon sehr schwer, da irgendwie diesen Erfolg nochmal zu wiederholen.
Was denkst du, wie sich das auswirkt auf das Spiel am Sonntag gegen Leipzig?
Ich kenne Herbert Müller so, dass er die Mannschaft immer wieder schnell schafft, in die Spur zu bringen. Und ich glaube, gerade gegen Leipzig ist der richtige Gegner. Also wird jetzt so ein Gegner, sei es Metzingen, Oldenburg, Buxtehude, Leverkusen sein, wo man von der Tabelle ein bisschen weiter weg ist, da wird vielleicht mal, wäre es vielleicht schwieriger, die Mannschaft so zu fokussieren. Aber ich glaube, gerade beim Spitzenspiel Erster gegen Zweiter, da ist relativ schnell die Fokussierung da und dann weiß man auch, wenn man das Spiel letztendlich gewinnt, dann hat man auf einmal in der Tabelle 8 Punkte Vorsprung und dann ist die Meisterschaft einem eigentlich auch nicht mehr zu nehmen. Also von daher, da werden alle topfit sein.
Merle, wie ist eigentlich die Wahrnehmung des Frauenhandballs in Norddeutschland so? Denn du bist ja da in der Nähe von Buxtehude auch beheimatet. Nimmt man das überhaupt wahr oder ist da einfach die Übermacht des HSV von Flensburg und des THW viel zu groß, auch in der Presse da?
Ja, sicher. Also wir haben so viele Nordvereine, die in der Bundesliga von sich reden machen. Von daher, ich erinnere mich dunkel, als einige Skandinavier hier in Kiel ihre Frauen mitbrachen, die dann in örtlichen Vereinen in der, weiß ich nicht, Bezirksklasse oder sonst wo spielten. Da fand man es dann doch ganz interessant, dass dann halt die Ehefrauen der THW-Profis auch unterwegs waren. Aber so ist da in der ersten Frauen-Bundesliga passiert. Oder darüber hinaus bekommt man halt höchstens vom Buxtehude HSV mal was mit.
Bist du denn da auch manchmal in der Halle? Wie ist die Stimmung eigentlich in Buxtehude? Weil man kommt ja, sag ich mal, selten nach Buxtehude, um Handball zu gucken. Also es wird ja immer so ein bisschen verschrien als kleines Dorf, ja, aber wenn man nicht mal die Möglichkeit hat, irgendwie da im Livestream ein bisschen was zu sehen, ist das ja jetzt nicht was, was man so mitbekommt.
Nein, das stimmt. Also in der Halle war ich selber tatsächlich auch noch nicht, aber den Livestream habe ich ab und zu mal geguckt. Und die Stimmung kann natürlich, kommt immer drauf an, aber kann auch in Buxtehude großartig sein.
Also, wer Freikarten von Merle hat, der möge sich bitte umgehend bei uns melden über die bekannten Wege, damit da mal live vor Ort die Stimmung getestet werden kann. Kurz erwähnen möchte ich übrigens noch den, ja, fast von Christian schon so angesagten Sieg von Trier gegen Koblenz und damit den so gut wie sicheren Klassenerhalt für die Mietzen. In der zweiten Liga haben sich außerdem Bad Wildungen, Celle und die Füchse Berlin schon ziemlich abgesetzt vom Rest der Liga. Sieht also gut aus mit dem Aufstieg für das Trio. Ja, das war's. Die Zeit läuft hier teilweise schneller als Usain Bolt. Danke euch beiden. Wir haben gleich natürlich noch einen Interviewgast, nämlich Sebastian Hinze, den Trainer des Bergischen HC. Also dranbleiben hier bei Kreisab auf Sportradio 360. Wir sind gleich wieder da. Wir sind wieder zurück hier bei Kreisab auf Sportradio 360 und konnten auch in dieser Woche einen Interviewgast organisieren. Und wir freuen uns natürlich hier in den Viktor Schiller G Außenstudios ganz besonders darüber, den Trainer des Bergischen HC zu begrüßen. Hallo Sebastian Hinze.
Hallo, grüß euch.
Ja, natürlich wollen wir auch auf die aktuellen Themen eingehen, aber wir haben auch ein paar allgemeine Fragen und auch Fragen unserer Hörer. Und danke auch an der Stelle an alle, die sich bei uns beteiligen. Wir beginnen aber trotzdem mal mit dem Spiel vom Wochenende. Das Ergebnis ist, wie ich finde, ein wenig symptomatisch für die letzten Monate. Ihr seid knapp dran gewesen, dann habt doch ein bisschen noch gefehlt am Ende. Vor 2 Jahren war das ja ähnlich. Da gab es auch viele knappe Niederlagen. Worin siehst du denn den Unterschied zwischen der Truppe damals und heute und dem ja durchaus berechtigten Optimismus, dass es diesmal reicht, um in der Liga zu bleiben?
Ja, also ich möchte da eigentlich überhaupt keine Vergleiche ziehen zu vor 2 Jahren. A, war ich da nur in den letzten 3 Spielen beteiligt und habe da auch nicht so einen großen Einblick. Und außerdem hat sich sehr, sehr viel getan in dem Verein. Die Mannschaft ist eine andere und ich glaube, dass man da keine Vergleiche anstellen sollte, sondern man hat jetzt eine Saison. Wir hatten noch 7 Spieltage und da wollen wir das Beste rausholen.
Was fehlt denn aus deiner Sicht in diesen knappen Spielen? Sind es da vielleicht Alternativen von der Bank, die man vielleicht noch bräuchte? Ist es die Kraft, die fehlt und dadurch dann die fehlende Konzentration in den entscheidenden Phasen? Was macht das im Moment aus?
Gut, wir haben ja auch knappe Spiele gewonnen, also nicht zuletzt letzte Woche in Balingen. Dennoch haben wir jetzt oder in einer gewissen Häufigkeit in letzter Zeit die Spiele verloren. Das stimmt schon. Wir haben ja sicherlich fehlt es da an Kleinigkeiten. Das eine ist, in den 2 Heimspielen zuvor gegen Wetzlar und Minden haben wir einen sehr, sehr schnellen hohen Vorsprung rausspielen können. Den haben wir ja nicht gut genug verwaltet und so kommen wir dann in eine Phase, dass wir ihn sehr, sehr schnell herschenken. Und jetzt gegen Göppingen war es halt genau andersrum. Haben halt eine Hypothek von 6 Toren, denen wir hinterherlaufen, probieren dann in der zweiten Halbzeit alles. So eine kämpferisch wirklich sehr, sehr vorbildliche zweite Halbzeit, die wir da abgeliefert haben und kommen auch wieder ran, aber es hat dann nicht ganz gereicht. Aber ich bin optimistisch, wenn wir das Stück für Stück weiter daran arbeiten, so wie wir es Woche für Woche tun, so diese Kleinigkeiten verbessern und dann noch bald wieder knappe Spiele gewinnen.
Was kann man denn machen konkret, um zu sagen, wir sind mal in der Lage, so einen Vorsprung clever zu verwalten? Denn du hast ja eben schon gesagt, wenn man dann hochführt, wie zum Beispiel gegen Minden, da waren es glaube ich irgendwie 5 Tore nach 15 Minuten. Ist das dann nur Kopfsache am Ende?
Nein, nicht nur Kopfsache. Es ist immer so eine Frage, was spielen wir, was haben wir für eine Schussauswahl, wie verhalten wir uns in der Abwehr, wie ist unser Unterzahl-Überzahl-Spiel. Diese Komponenten werten wir immer aus nach dem Spiel und versuchen die Woche zu Woche zu verbessern. Und das, so ehrlich muss man sein, versuche ich als Trainer immer Ergebnis unabhängig zu tun. Es gibt bei Siegen gibt es Sachen zu verbessern und Sachen, die schon gut geklappt haben, und genauso ist das bei Niederlagen. Und ich glaube, dass man so über die Summe der Saison dann weiterkommt, und das machen wir jetzt immer noch.
Nun muss man ja sagen, dass die Hinrunde wirklich grandios gelaufen ist, keine Frage. Wie sehr denkst du denn, verliert er jetzt vielleicht auch das eine oder andere Spiel, weil die Gegner euch kennen? Wie viel Unterschied macht das vielleicht aus?
Ja, man merkt schon, dass die Gegner natürlich viel, viel besser auf einen vorbereitet sind, dass auch jeder Spieler jetzt gekannt wird, die einzelnen Abläufe, die Lieblingsbewegungen, und dem müssen wir uns stellen. Das tun wir Woche für Woche und versuchen auch immer wieder neue Aspekte in unser Spiel mit reinzubringen und auch sehr kreativ darauf zu reagieren im Spiel. Das ist ein Entwicklungsprozess und da sind wir mittendrin und das, ja, müssen wir verbessern, und dann werden wir sicherlich die andere Mannschaft auch wieder überraschen können.
Ich möchte mal was weiter zurückgehen, und zwar bist du ja früher auch selber beim BRC-Spieler gewesen. War für dich eigentlich schon früh klar, dass du im Handball bleiben willst und vor allem auch als Trainer arbeiten möchtest?
Ja, also das war relativ schnell klar. Handball ist meine Leidenschaft, meine Liebe. Kann man so sagen, das habe ich immer sehr, sehr gerne getan, habe immer schon gerne im Jugendbereich mitgearbeitet, eigentlich seit ich 18 Jahre alt bin, bin ich da aktiv, und ja, in welcher Funktion wusste ich nicht, aber wie gesagt, bevor ich Cheftrainer wurde, habe ich als Jugendkoordinator hier gearbeitet, habe an unserem Kooperationspartner der Friedrich-Albert-Lange-Schule gearbeitet, und das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, und ich werde sicherlich mein Leben lang irgendwas mit Handball zu tun haben.
Was sind denn aus deiner Sicht so die Vorteile eines jungen Trainers? Dass man nah an der Mannschaft dran ist, dass man vielleicht ein bisschen mehr die Sprache der Spieler spricht. Bist du ein Typ auch, der sehr kommunikativ ist deinen Spielern gegenüber? Es gibt ja auch die Trainer, die, sag ich mal, diktatorisch irgendwie ein bisschen zu Werke gehen. Die gibt's ja nicht mehr so. Bist du dann eher der Typ, der das Gespräch auch sucht mit den Spielern selbst?
Ach, da müsst ihr ja lieber mal die Spieler fragen. Also diktatorisch bin ich sicherlich nicht. Aber sonst müsste die Spieler fragen, was ich für ein Typ bin. Also für mich ist wichtig, dass ich mir treu bleibe und mein Ding durchziehe, so müsste ich es mal nennen. Und ja, das ist mir eigentlich das Wichtigste.
Wo siehst du denn bei dir selbst dann noch Entwicklungspotenzial? Merkst du vielleicht nach Spielen auch manchmal, da habe ich eine falsche Entscheidung getroffen oder die Mannschaft vielleicht sogar falsch vorbereitet, wo du dir im Spiel noch komplett sicher warst, dass das anders ist?
Ja, also genauso wie ich die Mannschaftsleistung nach jedem Spiel reflektiere und analysiere, analysiere ich natürlich auch jede Trainingseinheit und jedes Spiel für mich selber. Und das muss man reflektieren. Und wie gesagt, das gibt einem dann immer die Chance, in der nächsten Situation die Sachen vielleicht anders zu machen. Und sicherlich ein großer Bereich, der im Trainergeschäft sehr wichtig ist, ist der Bereich der Erfahrung. Und der fehlt mir logischerweise noch. Und da, wie gesagt, muss man immer wieder Entscheidungen treffen und diese dann reflektieren, und das nimmt man dann mit und wird so Stück für Stück, glaube ich, auch in diesen Bereichen routinierter.
Ich spreche nach wie vor mit Sebastian Hinzer, dem Trainer des Bergischen HC, und ich möchte mal eine Hörerfrage einstreuen, die sich auf deine Mannschaft bezieht und das Taktische ein bisschen betrifft. Wie schwer fällt es euch, gegen unterschiedliche Deckungsformationen zurechtzukommen? Sprich, entweder eine 6-0, die ganz defensiv steht, oder vielleicht eine offensive 3-2-1 und auch während des Spiels da verschiedene Lösungen zu finden?
Das kommt immer darauf an, wie gut der Gegner die Abwehr spielt. Also wir bereiten uns natürlich darauf vor, und ich glaube, dass das es kaum noch Geheimnisse innerhalb der Bundesliga gibt. Jeder Trainer arbeitet da sehr, sehr akribisch mit viel Videostudium, und das merkt man Woche für Woche. Wir haben ein Grundprogramm gegen eigentlich jede Abwehrformation, aber es gibt halt doch immer mal wieder Überraschungen, und vor allen Dingen gibt es immer, und das ist das Entscheidende, ist ja die Frage, wie man mit Stresssituationen umgeht. Und da finde ich immer entscheidend, wie man so die ersten 2-3 Angriffe gegen eine neue Abwehrformation spielt, um selber nicht in diesen Stress zu kommen, und im Prinzip dann eine Abwehrumstellung beim Abwehr hat ja normalerweise etwas damit zu tun, dass es nicht so gut in ihrer ursprünglichen Formation läuft. Also es ist für uns dann erstmal ein Vorteil. Und dann ist es für uns eine riesen Herausforderung zu sagen, okay, eure nächste Abwehrformation soll auch nicht funktionieren. Und dann benutzen wir eigentlich immer, oder dann erwarte ich, dass wir diese Sachen spielen, in denen wir uns sicher fühlen. Und das ist unser Grundprogramm, was wir dann gegen diese Abwehrvarianten haben.
Da fällt mir spontan noch eine Frage ein, wo du eben gesagt hast, du bist ja schon seit 18 im Trainergeschäft sozusagen mit dabei. Was hältst du denn von dieser Geschichte, dass man im Jugendbereich im Prinzip offensiv decken muss teilweise?
Ach, das finde ich gut. Also finde ich sehr, sehr gut. Ist sicherlich so, dass man ja dieses individuelle Angriff- und Abwehrspiel dadurch sehr gefördert wird. Also ich halte es für sehr, sehr sinnvoll, dass man das macht.
Eine Frage, die mich auch noch persönlich interessiert, ist die Geschichte mit den zwei Hallen. Das ist ja ein leidiges Thema. Wie unglücklich bist du denn eigentlich darüber, dass ihr manchmal in Solingen, manchmal in Wuppertal spielt? Ist ja nicht gerade die optimale Lösung.
Gar nicht unglücklich. Also das ist eine Sache, die so ist und die wir auch so annehmen und wo wir fühlen uns in beiden Hallen heimisch. Gerade in diesem Jahr ist es natürlich so, dass auch in beiden Hallen es immer voll ist, man immer gut empfangen wird, eine gute Stimmung herrscht und dann ist es für uns eigentlich egal. Wir trainieren in beiden Hallen, wo wir dann am Wochenende spielen, das nehmen wir so an und ist auch, glaube ich, jetzt nach 6 Jahren kein Nachteil mehr für uns.
Aber du würdest dir schon mal eine Halle wünschen, wo man immer zu Hause ist?
Klar, am liebsten hätte ich optimale Trainingsbedingungen und Vormittagstrainingseinheiten und eine Halle, wo wir bestimmen, wann wir rein und raus gehen oder wo ich am Anfang des Monats einen Trainingsplan abgeben kann und sage, da möchte ich mal vormittags trainieren. Wir sind halt abhängig von den Hallenzeiten, die wir bekommen in den verschiedenen Hallen in Wuppertal und Solingen, aber da kommen wir mit zurecht.
Gut, dann kommen wir mal zurück zum Sportlichen. Wie sehr ist denn Viktor Schielage, über den müssen wir ja sprechen, wenn wir hier schon sozusagen in den Außenstudios sitzen, schon ein gefühlter Co-Trainer für dich?
Ja, vor allen Dingen mein Kapitän, aber es ist schon jemand, mit dem ich mich auch viel austausche, der sehr, sehr viel Erfahrung hat natürlich, schon viel erlebt hat und ja, wir tauschen uns aus, aber Co-Trainer ist natürlich ist zu viel. Und das ist ein Kapitän und sehr, sehr wichtiger Spieler für uns und vor allen Dingen der verlängerte Arm auf dem Spielfeld.
Gut, ich glaube, über seine Bedeutung für das Team und auch die des Sieges in Balingen, dann brauchen wir nicht mal sprechen. Wie wichtig ist es denn, dass ihr ruhig und sachlich bleibt? Weil du hast eben schon gesprochen, ihr arbeitet von Woche zu Woche immer sehr, sehr ruhig auch. Wenn ihr in den nächsten 2, 3 Spielen vielleicht verliert mit dem Wissen, dass die Gegner ja auch Flensburg, Hannover und die Rhein-Neckar-Löwen heißen. Ich meine, das sind ja alles Mannschaften, die in Europa mit dabei sind.
Ja, die Ruhe bewahren ist sicherlich richtig und Woche für Woche weiter arbeiten. Das hat uns stark gemacht. Es gibt uns die Chance, die Klasse zu halten. Wir haben Stand heute 3 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Und das wollen wir verteidigen. Und wir sehen, in jedem Spiel werden 2 Punkte verteilt. Und wir haben noch 7-mal die Chance, diese 2 Punkte einzusammeln und wollen das so oft wie möglich tun. Und wie die Gegner heißen, ist mir eigentlich relativ gleich. Also mir ist auch gleich, wo wir die Punkte holen. Aber wir brauchen noch welche.
Ein paar sollten es noch werden, das wäre ganz nett. Wir sind am Ende angelangt, ich danke dir auf jeden Fall, aber eine Frage habe ich dann noch. Warum schafft denn der Bergische HC in dieser Saison den Klassenhalt auf den Punkt gebracht?
Weil wir alle sehr, sehr hart dafür arbeiten und weil wir es unbedingt wollen und das sind die Grundvoraussetzungen dafür, dass wir es schaffen.
Gut, dann hoffen wir hier als große BHC-Sympathisanten mal, dass es auch so kommen wird. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast für uns. Für alle, die übrigens auch an unserer Sendung teilnehmen möchten, nochmal der Hinweis, wie man uns erreichen kann, entweder auf facebook.com/sportradio360, auf Twitter @sportradio360 oder unter handball-ecke.de. Das war's für Episode 16 von Kreis ab. Bis nächste Woche.